Welcome to the Where Is My Weed At Podcast.
Wir haben heute einen sehr besonderen Gast in unserem Podcast. Und das ist niemand geringeren als der stellvertretende Geschäftsführer vom Deutschen Handverband, der Florian Rister. Hallo.
Ja, hallo. Grüße dich.
Vielen Dank erstmal auf jeden Fall, dass wir hier sein dürfen. Also für uns als kleine Startups ist es immer so ein Meilenstein, wenn man irgendwie ein Interview mit jemandem von der Szene einen Podcast macht. Genau. Mhm. Wie kamst du eigentlich zu diesem coolen Job?
Naja, dass der Job cool ist, das ist von außen betrachtet vielleicht manchmal so. Es ist durchaus auch ein anstrengender Job.
Das glaube ich.
Wie bin ich dazu gekommen? Naja, also seit ich 16, 15 bin ich mit dem Thema beschäftigt, irgendwie Cannabis, und habe auch früh Prohibitions-, Repressionserfahrungen gemacht, sage ich mal. Und war insofern schon sehr früh eigentlich motiviert zu sagen, hey, wir brauchen eine Legalisierung, das kann so nicht weitergehen. Also eigentlich schon mit 16, 17 habe ich da sehr bewusst drüber nachgedacht, dass das cool. So nicht sein kann. War auch damals in der Schweiz und habe das damals legale System mit den Duftsäckchen da erleben dürfen. War in Holland und habe die Coffeeshops gesehen und dachte mir dann schon sehr früh, okay, was ist hier los in Deutschland, warum?
Auf jeden Fall.
Ja, also ja, letzten Endes bin ich dann über verschlungene Wege, sage ich mal, zur Hanfinitiative Frankfurt gekommen, war da ein bisschen aktiv, habe den Deutschen Hanfverband damals schon sehr intensiv beobachtet im Internet, bin dann Mitglied geworden, hatte anfangs tatsächlich auch Angst, Mitglied zu werden im Deutschen Hanfverband, so, da gibt man seinen Namen an und dann ist man da vielleicht recherchierbar und dann kriegt man eine Hausdurchsuchung deswegen oder so. Damals war der Hanfverband ja auch sehr klein, ne, unter 200 Mitgliedern. Und dann so im Jahr 2010 waren es, glaube ich, über 200 Mitglieder. Und da habe ich dann so ein bisschen für mich die Grenze gezogen und mir gedacht, naja, dann kannst du das auch machen. Wenn 200 andere Menschen in Deutschland sich dafür entschieden haben und wenn bei denen auch nichts passiert, dann wird dir auch nichts passieren.
Sehr
und dann
cool.
Habe ich es gemacht und bin dann im Laufe der Zeit über ehrenamtliche Mitarbeit im Forum und auf der Facebook-Seite und auf verschiedenen anderen Kanälen hier so ein bisschen ins Team gerutscht und wurde dann nach der Millionärswahl, als der Handverband dann 1 Million Euro gewonnen hatte, die Geschichte ist ja relativ bekannt, sage ich mal, in der Szene.
Das war richtig cool übrigens, also wirklich.
Definitiv.
Und überhaupt das zu wissen, dass Deutschland das tatsächlich auch ausgewählt hat,
ja.
Dann merkst du, hey, was los, Deutschland will das.
Ja. Deutschland darf einen Millionär wählen im Fernsehen und was wählen sie? Die Hanflegalisierer.
Das war schon. Auf jeden Fall, so richtig coole Geschichte war das. Auf jeden Fall.
Ja, und da habe ich ja auch im Hintergrund ganz viel mitgearbeitet, habe die Social Media Arbeit dazu gemacht, habe die Community quasi betreut, während Georg in Köln im Studio war. Und bin dann direkt danach eigentlich hier nach Berlin gezogen und habe angefangen, hier festzuarbeiten. Es war auch im Prinzip vereinbart mit Georg, dass ich dann hierher kommen würde.
Kommst du aus Frankfurt?
Aus Rüsselsheim, also aus der Nähe von Frankfurt.
Okay. Und wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
Jetzt seit 5 Jahren.
Okay. Und wie ist es so, die Kultur in Berlin?
Naja, die Hanfkultur ist natürlich eine ganz andere als in Hessen, sage ich mal, wo ich mich vorher bewegt habe.
Inwieweit?
Na, Hessen ist jetzt nicht unbedingt das repressivste Land. Die Polizei ist nicht so wahnsinnig
nicht
hinterher
so wie Bayern,
eigentlich. Nicht so wie Bayern, nicht wie Sachsen. Aber trotzdem ist Berlin schon nochmal ein ganz anderes Level. Die Leute hier sind viel relaxter mit dem Thema. Ganz viele Menschen kiffen auf der Straße.
Ja.
Ich glaube, es gibt auch eine ganz, ganz starke Scheiß-drauf-Mentalität in Berlin.
Jeden Fall. Na?
Also egal, ob es Cannabis ist oder Graffiti oder irgendwelche anderen nicht ganz so legalen Sachen. Es gibt ganz viele Leute, die sich sagen, ich mache es einfach. Ich tue es einfach und die kriegen mich eh nicht und die können mir nichts und so ein bisschen, ja, halt drauf scheißen auf gut Deutsch.
Ja.
Und ja, ich denke, das spielt beim Cannabis halt auch eine ganz starke Rolle, die mit dazu führt, dass die Leute hier einfach so locker damit umgehen. Nicht nur, weil die Polizei gerne mal wegschaut.
Relativ.
Sondern auch, weil die Leute so eine Scheiß-drauf-Mentalität haben.
Ja. Ich habe auch zum Beispiel hier auf dem Weg hierhin, ne, habe ich auch schon gekifft, aber das war auf der Straße. Und als ich angezündet habe, habe ich dieses Gefühl nicht, als wenn ich in Nürnberg bin, ja, dieses, oh, jetzt muss ich schauen, ob jemand gibt oder nicht. In Berlin rauche ich aber überall, ja. Außer jetzt vielleicht vor dem Mall of Berlin oder so, ja. Das würde ich nicht machen. Aber ansonsten überall.
Ja.
Und diese Mentalität ist eigentlich was genauso wichtig ist wie wie die Regeln, wie das Gesetz, weil ich glaube, wenn das legalisiert wird, aber wenn das Volk vielleicht noch nicht so bereit ist, dann wird trotzdem so schief geschaut, dass man kifft, obwohl es legal ist. Ne?
Ja.
Und es wäre schade. Und in Berlin ist ja nicht so. In Berlin kifft einfach jeder.
Das kann gut sein, dass nach einer Legalisierung in Bayern das sich erstmal nicht so schnell ändern würde, dass die Bevölkerung da erstmal noch ein bisschen Zeit bräuchte auch. Das ist dann halt ein gesellschaftlicher Kampf, den wir als Szene dann irgendwie kämpfen müssen, ne? Wir als Hanffreunde. Der wird dann weiterhin noch da sein, ja.
Okay, und jetzt bist du der stellvertretende Geschäftsführer von Hanfverband. Und wofür brennt dieses Verband? Also was wollt ihr erreichen?
Was wollen wir erreichen? Gute Frage. Ganz einfach, die Legalisierung von Cannabis.
Okay. Punkt.
Wir haben jetzt keinen Masterplan, wie genau die aussehen soll, aber wir sind schon ganz klar dafür, dass die möglichst liberal und möglichst freiheitlich für die Konsumenten ausgerichtet ist. Es muss ganz klar der Eigenanbau dabei sein. Ja, also eine Legalisierung ohne Eigenanbau ist für uns kein Eigenanbau. Ist für uns keine Legalisierung, Entschuldigung. Es muss ganz klar ein legales, kommerzielles System dabei sein. Ja, es muss ein Jugendschutz dabei sein. Es muss eine staatliche Qualitätskontrolle in irgendeiner Form dabei sein. Also wir wollen jetzt nicht unbedingt das holländische Coffeeshop-Modell, wo die Leute irgendwie vom Schwarzmarkt illegal ein paar Kilos einkaufen und die dürfen sie dann legal weiterverkaufen, aber zwischendurch testet keiner die Qualität der Produkte. Das ist eigentlich inakzeptabel, das kann nicht sein. Ne? Wir wollen schon ein staatlich reguliertes System für diesen Verkauf.
Okay.
Und wir wollen natürlich auch Möglichkeiten für Cannabiskonsumenten, sich gemeinsam öffentlich irgendwie zu treffen und zu konsumieren. Das heißt nicht, dass überall in der Öffentlichkeit jetzt Cannabis konsumiert werden muss und das quasi gleichgestellt werden muss mit Tabak irgendwie. Da kann man viel drüber diskutieren, wie der öffentliche Konsum quasi ablaufen soll. Aber wir wollen auch nicht ein System, wie es in manchen US-Bundesstaaten gibt, dass die Cannabiskonsumenten eigentlich nur zu Hause in ihrer Wohnung konsumieren
dürfen. Oh, das wäre schlecht.
Das wäre schlecht. Also wir wollen schon eine Chance auch für Kneipen zum Beispiel oder so, dass die sagen, hey, bei uns ist halt eine Cannabis-Kneipe und bei uns darf das konsumiert werden und wir informieren alle Gäste darüber und dann kommen halt auch nur die, die das gut finden. So.
Ja. Ja, also ohne das wäre die Legalisierung auch nicht vollkommen, finde ich.
Ja.
Und für die Laien jetzt, also für unsere Zuhörer, die jetzt sich nicht viel mit dem Thema beschäftigen, was sind denn überhaupt die notwendigen Schritte zur Legalisierung? Was muss denn gemacht werden? Weil zum Beispiel ich verstehe es auch nicht, also das muss doch klar sein eigentlich. Aber was fehlt denn überhaupt jetzt?
Was fehlt, ist eine gute Frage. Letzten Endes sind ja die Argumente alle auf unserer Seite. Ne? Das ist immer so die
Richtig.
Daher kommt ja wahrscheinlich deine Frage. Irgendwie die Argumentation ist doch klar. Ne? Der Konsum steigt nicht unbedingt, wenn es legalisiert wird. Wir wollen die Jugend schützen. Wir wollen eigentlich nur Gutes damit tun. Wir wollen nicht, dass jeder kifft jetzt. Darum geht es nicht. Es geht nur um einen vernünftigen staatlichen Umgang. Und trotzdem fällt es ganz schwer, irgendwie die Allgemeinheit davon zu überzeugen. Ja, und was fehlt? Aus meiner Sicht ganz klar fehlt es an Menschen, die darüber sprechen. Ja, wir haben in den letzten 30 Jahren ganz, ganz lange eine Zeitphase erlebt, wo die meisten Cannabiskonsumenten, 95%, 90%, niemals öffentlich über das Thema Cannabis reden würden. Ich meine jetzt nicht über den eigenen Konsum reden, nicht sich outen, sondern ich meine nur ganz allgemein über das Thema zu reden, über die Legalisierung zu reden, über die Argumente für und wider, ne, sich in die politische Debatte zu begeben quasi und sei es auch nur am Kneipentresen mit den Bekannten irgendwie. Das haben sich die meisten nicht getraut und das kann man auch verstehen. Das mache ich auch niemandem zum Vorwurf. Ja? Also das ist völlig verständlich, dass Leute jahrzehntelang Angst hatten, das Wort Cannabis in den Mund zu nehmen. Ja? Ich kenne viele Leute, die bis heute das Wort am Telefon nicht erwähnen wollen.
Ja.
Das sind enorme Ängste.
Auf WhatsApp schreiben zum Beispiel.
Genau. Da gibt es ganz enorme Ängste bei den Leuten, ja, selbst wenn sie nichts Strafbares machen, einfach nur mit dem Thema zu tun zu haben.
Obwohl die nicht kiffen und wollen mich über Cannabis was fragen.
Ja.
Dann trauen die sich auch nicht direkt immer das Wort Cannabis zu schreiben. Das ist ganz lustig.
Ja, in der Tat. Und von daher, ich denke, wenn das aufbricht, und das tut es ja gerade, das passiert ja gerade, auch dadurch, dass ganz viele Menschen jetzt legal Cannabis konsumieren dürfen und das auf Rezept bekommen, dadurch reden die Menschen viel mehr darüber, es wird viel mehr zum Thema. Wir haben mittlerweile 3.000 Mitglieder beim Handverband, wir haben über 40.000 Cannabis-Patienten, die es auf Kassenrezept bekommen. Also da ist ein enormer Druck mittlerweile dahinter. Und wenn der noch größer wird, wenn wir in den Hunderttausenden Patientenzahlen sind oder vielleicht sogar bei 1 Million Cannabis-Patienten mal, wenn auch viel mehr Menschen eben diese Chance, die sie bekommen durch das Rezept, sage ich mal, nutzen, um darüber zu reden, um ihre Bekannten, Verwandten und so weiter für das Thema zu sensibilisieren, dann wird, denke ich, die Legalisierung relativ schnell kommen.
Okay. Aber das ist, ich weiß nicht, das mit den Ängsten, das ist schon ein harter Brocken eigentlich. Ja. Und ich meine, ich bin ja auch Mitglied beim Cannabis Social Club in Nürnberg.
Ja.
Und ich merke es auch zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kumpels drüber rede, ne? Die wollen natürlich auch da mitmachen, aber wenn die Mitglied sind, ne, dann mussten die ja zum Beispiel die Bank eine Überweisung an Cannabis Social Club zum Beispiel. Und die haben Angst davor.
Ja.
Und findest du, das ist berechtigt oder kennst du dich damit aus? Also wie ist es eigentlich? Können denen eigentlich was passieren?
Also solange der Cannabis Social Club Nürnberg nichts Verbotenes macht, kann denen deswegen nichts passieren.
Okay. Ja,
sobald der CSC quasi als Organisation irgendwas Illegales machen würde, dann wäre die Mitgliedschaft in so einer Organisation natürlich eine Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
Ne? Ah, okay, verstehe. Aber solange dürfen aber die nichts machen.
Ne? Grundsätzlich kann da eigentlich nichts passieren, solange eben die Organisation, die in der man ist, nur legalen Dingen nachgeht. Ne?
Okay, das ist eine gute Info.
Sobald der CSC wirklich Cannabis anbaut, sage ich mal, und das wirklich vertreibt an seine Mitglieder, ne?
Oh, das
dann
scheiße.
Wird es kritisch. Das wäre scheiße.
Okay, jetzt verstehe ich. Und
aber ich will noch dazu sagen, wir haben das Problem auch immer, dass die Leute bei den Überweisungen so ein bisschen Sorgen haben, weil es ja nicht nur die Polizei sehen könnte, sondern auch die Bankmitarbeiter sehen das ja teilweise. Ne?
Richtig.
Oder noch schlimmer, Arbeitsamt sieht das eventuell, wenn sie sich die Belege zeigen lassen bei Hartz-IV-Empfängern. Ne?
Guter
und,
Punkt.
Und deswegen wollen viele Leute dieses Wort Cannabis oder Hanf nicht in ihren Bankbelegen stehen haben. Und das kann ich schon nachvollziehen, auch wenn in der Praxis eigentlich jetzt nichts passieren sollte deswegen. Aber ich kann die Menschen vollkommen verstehen, die sagen, hey, das ist mir zu heikel, das hängt an mir 10 Jahre lang nach. Das habe ich 10 Jahre lang in meinen Bankdaten stehen und zeige das irgendwann beim Arbeitsamt vor und die fangen dann an, mir irgendwelche dummen Fragen zu stellen.
Ja, aber ich hoffe, in 10 Jahren sind wir doch schon alles legalisiert hier. Also apropos Jan, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich vor der Legalisierung? Also deiner Meinung nach?
Naja, das habe ich ja eben schon so ein bisschen gestriffen. Ich denke schon, dass wir auf einem sehr guten Weg sind momentan. Ne? Es passiert sehr viel, der Druck steigt sehr deutlich auf die Politik. Es gibt immer mehr Menschen, die aufstehen und sagen, ja, ich akzeptiere das nicht mehr, dass das so weitergeht. Das muss sich ändern. Und wie lange das noch dauern wird, naja, ich tue mich immer schwer, damit eine Jahreszahl zu sagen, ja, weil
also nicht unbedingt Jahreszahl.
Ich vergleiche das gerne mit dem Fall der Mauer. Als die Mauer gefallen ist, 1989, wenn da jemand ein Jahr vorher gesagt hätte, pass auf, in einem Jahr wird die Mauer fallen, den hätten alle ausgelacht. Ja, da hätten alle gesagt,
stimmt,
du spinnst doch, das kann doch gar nicht sein, in einem Jahr niemals, das dauert noch ein Jahrzehnt. Und das kann dann aber trotzdem sehr, sehr schnell gehen, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, wenn der Druck steigt, wenn auf einmal die Menschen aktiv werden, wenn so ein Domino-Effekt in Gang tritt. Ja?
Man kann nie was vorhersagen.
Man kann nie was vorhersagen. Und ich glaube, dass es theoretisch möglich wäre, dass in 1 oder 2 Jahren Cannabis legal ist. Ich bin aber überzeugt, dass es nicht passieren wird, weil da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt noch ein bisschen Pressure, ja, da fehlt noch ein bisschen mehr Bewegung in der Bevölkerung. Und letzten Endes fehlt da auch noch eine starke, laute Diskussion in der CDU. Also die CDU selber intern wird diese Diskussion irgendwann führen müssen. Und solange das
wirklich? Warum CDU? Weil die medizinische eingeführt haben?
Na, weil die an der Regierung sind und weil wir das in den USA auch sehen, sag ich mal, als die Republikaner angefangen haben, intern über das Thema zu diskutieren, wurde es auch für die Demokraten leichter, da Maßnahmen zu ergreifen in einzelnen Bundesstaaten. Ne, oder zumindest die Entscheidungen der Bevölkerung umzusetzen. Es gab ja in den meisten US-Bundesstaaten Volksentscheide, die von der Bevölkerung durchgeführt beziehungsweise wo halt eine Mehrheit für die Legalisierung abgestimmt hat. Aber trotzdem musste das ja immer umgesetzt werden dann von den Gouverneuren und von den, von den Regierungen und so weiter. Und da war es schon deutlich, sage ich mal, dass die Demokraten sich mehr getraut haben, als auch bei den Republikanern die Debatte intensiver geführt wurde. So, und ich denke einfach, wenn in allen deutschen Parteien, dann außer der CDU, ist ja in allen Parteien schon diese Debatte am Brodeln. Ja, in der SPD gibt es noch keine klare Mehrheit für Legalisierung, aber die Debatte wird zumindest recht deutlich mittlerweile geführt. Und in der CDU ist da noch der Deckel auf dem Kochtopf. Ne? Der Dampf kann noch nicht raus. Ja? Der Druck steigt langsam.
Ja.
Aber wir wissen ja, wir haben ja Kontakte, sage ich mal, als Handverband zu verschiedenen Leuten. Wir wissen schon, dass es da Leute in der CDU gibt, die da eine andere Meinung haben, sage ich mal, und die damit bisher nicht an die Öffentlichkeit gehen oder nur sehr verhalten an die Öffentlichkeit gehen. Einer, der recht bekannt wurde, war Herr Pfeiffer, der ja damals an die Öffentlichkeit gegangen ist mit seiner Meinung, aus wirtschaftspolitischen Gründen sollte man sich für die Legalisierung aussprechen. Der hat sich danach aber auch nie wieder zu dem Thema geäußert, weil er schon weiß, wenn er das jetzt regelmäßig wiederholt, wird das in der CDU oder ist er damit eine Persona non grata quasi in der CDU oder dann stellt er sich sehr weit an einen Rand in der CDU. Also ich denke, die Debatte wird geführt werden müssen innerhalb der CDU und das ist einer der Punkte, auf die ich noch warte, bevor ich bereit bin zu sagen, ja, in 2 Jahren oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren.
Aber du denkst, dass es passieren wird, ne, diese interne Diskussion?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall. Und du hast eben gerade gesagt, 10 Jahre wäre ja viel zu lange und eigentlich stimme ich dir da ja zu in meinem Herzen, ja, 10 Jahre sind viel zu lange, aber ich bearbeite dieses Thema jetzt seit etwa 10 Jahren, das ist jetzt mittlerweile soweit und damals vor 10 Jahren haben die Leute auch gesagt, oh Gott, man kann doch nicht sagen, das ist in 10 Jahren, das ist doch viel zu lange, das ist aber gar nicht lange.
Ja.
Ja, in politischen Zusammenhängen ist das ein relativ kurzer Zeitraum.
Ja, aber man muss beachten, dass 10 Jahre vor 10 Jahren, also seit 10 Jahren, ne, da ist diese Social Media und Internet war noch nicht so groß wie jetzt. Also das heißt, diese Informationsverbreitung, die Geschwindigkeit, das ist jetzt in den nächsten 10 Jahren immens höher als die von den letzten 10 Jahren. Deswegen, ich weiß nicht, ich denke auch, diese ganze Bewegung, dass Cannabis so cool wird, das ist ja auch eigentlich dem Internet zu verdanken, ne, oder den Social Media zu verdanken auch. Weil dadurch gibt es auch so viel Brands, es gibt so viel Models und so weiter. Und dann sehen die Leute, okay, was ist das überhaupt, ja? Und es ist nicht dieser typische Kiffer und so weiter. Und viele trauen sich dann auch dadurch mehr. Und auch durch den Image eigentlich. Findest du nicht, dass das Image wichtig ist für die Cannabis?
Doch, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob die stärkere Verbreitung von Social Media zwingend, sage ich mal, zu einer Legalisierung führt. Ich denke, müssen schon auch noch andere Faktoren dazukommen. Klar, Social Media hat viel verändert in dieser Debatte, ja, weil auch einfach Menschen sich darüber trauen zu äußern.
Ja.
Gerade auch früher schon, wo die Zeiten noch ein bisschen rougher waren, da haben die Leute sich trotzdem auf Facebook teilweise sehr offen geäußert. Was sie vielleicht ihrem Nachbarn gegenüber nie gesagt hätten, posten sie öffentlich auf Facebook. Weil da so ein Gefühl von, ja, man ist halt in seiner Filterblase ist, irgendwie bei seinen Leuten. Ne?
Mhm.
Ja, das ist schon grundsätzlich definitiv ein Faktor, der sich ausgewirkt hat. Ich weiß nur nicht, ob der sich jetzt so verstärkt hat im Vergleich zu den letzten 10 Jahren. Also als ich mit dem Thema angefangen habe, da war Facebook auch schon ein ganz großes Thema und alle jungen Leute waren irgendwie da vernetzt und so.
Ja.
Und jetzt gibt's halt Instagram stattdessen mit mehr Bildchen und so und die Leute zeigen halt mal ihre Blütchen und ihre Extrakte, ja. Aber davon wird Cannabis nicht legal. Das befeuert zwar die Debatte, das befeuert richtig, genau, irgendwie das wollte alles, ich sagen, aber
ja. Es regt zumindest die Diskussion an und es macht auf jeden Fall auf dieses Thema aufmerksam. Ja. Und vielleicht trifft das die richtigen Leute und dann kann er was bewegen. Aber auch alleine dadurch kann man ja auch sehen, zum Beispiel, wenn viele dazu äußern, dass die sehen können, die Kiffer sind eigentlich ganz normale Leute, ja. Also die meisten von denen, die gehen einfach zur Arbeit und dann leben total friedlich und alles ist gut, weißt du?
Ja.
Und deswegen, ich finde, das Image ist einfach so wichtig. Und wie viele seid ihr im Team jetzt eigentlich? Oder im Unternehmen?
Wir sind aktuell 10 bezahlte Mitarbeiter hier im Büro. Und ja, dazu kommen eben viele, viele Ehrenamtler, die an verschiedenen Fronten irgendwie mitarbeiten. Teilweise regelmäßig, teilweise unregelmäßig. Wir haben mittlerweile knapp 20 Ortsgruppen. Es sind gerade einige in Gründung, die in verschiedenen Städten Deutschlands ehrenamtlich agieren. Und eben 3000 Mitglieder, 200 Firmensponsoren, die das Ganze finanzieren, die das Ganze ermöglichen überhaupt erst. Ohne die wären wir nicht hier. Dankeschön.
Cool. Und sucht ihr immer eigentlich Leute?
Nicht immer, leider. Nee.
Okay.
Wir suchen gelegentlich mal Leute, dann machen wir auch eigentlich immer Ausschreibungen, die wir öffentlich machen. Also wir versuchen eigentlich immer dann auch unsere Community zu informieren und die Möglichkeit zu bieten, sich zu bewerben. Haben da auch teilweise sehr viele Bewerbungen. Aber jetzt aktuell suchen wir niemanden und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch, oder zumindest aktuell ist jetzt nicht geplant, dass wir dieses Jahr eine Ausschreibung machen werden.
Okay. Aber ihr habt auch eine richtig erfolgreiche Spendenaktion gehabt, oder?
Mhm.
Also, dass als ich das gesehen habe, also dadurch wurde ich auch aufmerksam eigentlich. Und dann, das war einfach, und dann mein Geschäftspartner hat mir den Link verteilt, dass es einfach so viel ist. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir auf jeden Fall auch mitmachen, weil die ganzen Spendenaktionen, das war echt, war das eine der größten Spendenwelle, oder?
Das war die größte Spendenaktion, die wir so je hatten quasi, die größte Weihnachtsspendenaktion.
Glückwunsch,
wir machen ja
sehr
diese,
gut, habt ihr euch verdient.
Dankeschön. Wir machen ja diese Weihnachtsspendenaktion schon seit, ja, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, also seit es den DAV gibt, so genau weiß ich es nicht, damals war ich noch nicht hier.
Seit wann gibt es eigentlich?
Seit 2002.
Okay, 17 Jahre.
17 Jahre jetzt. Ja. Anfangs nur von Georg betrieben. Im Laufe der Zeit sind dann immer mehr Mitarbeiter dazugekommen. Und ich dann halt eben 2013 bin ich dazugekommen.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, ja, die Weihnachtsspendenaktion war gigantisch erfolgreich. Vielen Dank an alle, die da gespendet haben. Das war wirklich super, das war ganz toll. Auch mehrere große Einzelspenden, so, wo wir wirklich auch gesehen haben, okay, da ist mittlerweile auch ein Potenzial von Gutverdienern oder von wohlhabenden Leuten, die sich mal ein paar tausend Euro leisten können als Spende, so, ne, sowas, was wir früher gar nicht hatten.
Ja, krass. Was meinst du, woran liegt das, dass es so krass erfolgreich war?
Also ich denke, weitestgehend da, also ja, erstmal müssen wir uns natürlich selber loben. Wir haben eine ordentliche Kampagne aufgezogen. Wir haben mit Richter Andreas Müller da einen guten Vertreter, sag ich mal, in der Hand gehabt, der die Massen auch begeistern konnte. Und wir haben insgesamt eben über dieses Gewinnspiel, was wir jetzt das zweite Jahr in Folge gemacht haben, da eine sehr solide Kampagne und sehr solide Anreize für die Spender auch gesetzt, irgendwie, um eben viele Leute zum Mitmachen zu animieren.
Cool.
Das hat sehr gut funktioniert. Insgesamt spielt aber ganz sicherlich auch eine Rolle das Medizingesetz. Ja, also ganz, ganz viele Leute verlieren jetzt eben ihre Ängste, was ich eingangs in unserem Gespräch schon gesagt habe. Ne? Die Leute trauen sich auf einmal. Es gibt nicht mehr diese riesige Angst, irgendwie mit sowas wie einem Handverband zu tun zu haben. Ne? Unsere Mitgliederzahl hat sich auch in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren doch recht deutlich erhöht. Und so haben wir das eben auch bei den Spendenkampagnen der letzten beiden Jahre gesehen. Wobei man sagen muss, dass wir vor drei Jahren auch schon recht erfolgreich waren, mit 30.000 Euro, glaube ich, damals. Vor zwei Jahren dann 50.000 Euro und dieses Jahr jetzt eben 110.000 Euro. Das sind schon gigantische Zahlen. Nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall diesen Wert wieder knacken. Das ist jedes Jahr unser Ziel, den
Wert
vom Vorjahr
zu knacken. Das schafft ihr auf jeden Fall.
Ich bin auch zuversichtlich, ja.
Und wo findet man euch jetzt zum Beispiel auf Social Media und was macht ihr da in den Kanälen, also wenn man euch folgen will?
Also man findet uns eigentlich mittlerweile auf den meisten üblichen Kanälen.
Mhm. Unter Deutscher Handverband?
Unter Deutscher Handverband eigentlich überall, also Instagram, Twitter, LinkedIn,
ach so, der LinkedIn, okay.
Ja, LinkedIn machen wir so gelegentlich mal so Business-Sachen, da wird jetzt nicht viel gepostet, aber da kommen mal ab und an mal so business-relevante News.
Und auch Kontakte teilweise wahrscheinlich, oder? Business-Kontakte?
Ja, Business-Kontakte macht jetzt dann eher meine Kollegin Verena Assmann, im Zweifelsfall über ihren LinkedIn-Account. Ich weiß nicht genau, ich denke mal, da ist der ich kenne mich jetzt mit LinkedIn auch nicht so spezifisch aus, aber da gibt's ja auch so Seiten quasi für,
ja, ja, für
Unternehmen.
Richtig.
Und mit diesen Unternehmen, mit dieser Unternehmensseite können wir ja keine Kontakte pflegen. Da machen wir ja quasi nur Posts, um Likes zu generieren, um Follower zu kriegen. So, da
kriegt
man ja so ähnlich wie bei Facebook eigentlich so eine Unternehmensseite quasi. Ja, also wir sind eigentlich auf diesen ganzen großen Kanälen. Instagram ist natürlich sehr bildlastig, auch bei uns. Ne, fällt uns immer ein bisschen schwer, weil wir jetzt nicht die üblichen, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit Butt-Porn zeigen, ne, irgendwelche Blüten zeigen. Das passt nicht zu uns, das sind wir nicht. Das ist nicht das, was wir machen, ja, alltäglich. Nee,
klar.
Wir machen hier eine weitestgehend politische, seriöse Arbeit. Ne, das in Bildern darzustellen, fällt teilweise schwer, auch weil unser Büro das räumlich einfach teilweise nicht hergibt. Hier ist es einfach sehr eng teilweise. Mhm. Ne? Gerade wenn alle da sind, jetzt heute sind nur 5 Leute hier, glaube ich, da war es für dich noch etwas entspannter, aber wenn hier 10 Leute am Arbeiten sind, dann ist es schon recht beengt. Und ja, so unterscheiden sich eben die Kanäle. Twitter sind halt ein bisschen weniger Nachrichten, Facebook ist das größte Outlet immer noch für uns, also auf Facebook posten wir immer noch am meisten tatsächlich, halt sehr viel News, was so kommt. Ja, und auf Twitter und Facebook werden halt alle unsere eigenen Artikel auch weiter verbreitet. Ich glaube, bei Instagram halt nicht, weil da müsste man dann immer ein Bild posten. Also wer unseren Content haben will, der sollte entweder auf Twitter oder auf Facebook folgen. Da kriegt man alles mit.
Cool. Okay.
Oder noch besser unseren E-Mail-Newsletter. Ich sage ja immer gerne, weil wir wissen ja nicht,
was diese... Ja, das stimmt. Wir bekommen auch immer, also wir abonnieren ja auch. Also da sind echt coole Content auch zu News, was überhaupt nicht nur in Deutschland passiert, sondern auch auf der ganzen Welt. Also das ist ein cooler Newsletter auf jeden Fall.
Ja. Und wir wissen ja nicht, was diese Unternehmen, diese sozialen Medien irgendwann mal mit uns machen werden, wie die ihre AGBs verändern. Die können ja jederzeit alles verändern. Wir sind denen hilflos ausgeliefert. Wenn die irgendwann sagen, Cannabis gibt's bei uns nicht mehr, dann gibt's uns als Deutschen Handverband bei denen auch nicht mehr. Und von daher der Aufruf auch an alle, abonniert den DHV-Newsletter, da seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist eine klassische Technologie, ja, da gibt's keinen Privatunternehmen mit irgendwelchen komischen AGBs, was zwischen uns steht und unsere
das
Kommunikation
unterbinden
kann.
Das ist so ein guter Punkt.
Ja.
Das ist so ein guter Punkt. Also wir wollen eigentlich auch für unsere Startup auch Newsletter. Und dann haben wir uns überlegt, ja, lohnt sich das nicht oder lohnt sich. Aber jetzt, wo du sagst, das ist dein Kanal.
Ja.
Keiner kann dir was sagen. Und das ist schon ein sehr cooler Punkt. Also ich glaube, wir machen den Newsletter jetzt.
Viele lesen ihre E-Mails gar nicht mehr. Ne? Das ist heutzutage so. Ganz viele Leute sind da irgendwie kaum noch hinterher. Die anderen Medien sind manchmal stärker. Aber
wenn du ein cooles Newsletter machst,
ja,
lesen die das, ja.
Ja, das stimmt. Ja.
Also es hängt immer von dem Content, weil die meisten Newsletter ist einfach nur Werbung. Und ihr macht ja eigentlich eher, das sind ja nützliche Content. Das sind ja keine Werbung. Von daher, Newsletter denkt man immer so an Werbung halt, ne? Aber bei euch ist ja nicht so. Von daher, das ist ziemlich cool.
Genau.
Wir kommen jetzt fast zum Ende unserer Podcasts. Und am Ende machen wir immer Top 5 Fragen. Und da sind immer dieselbe 5 Fragen für jeden Gast. Da würde ich einfach mit dir machen.
Gerne.
Wie war dein, also wenn du dich noch erinnern kannst, ja, das ist die erste Frage, wenn du dich noch erinnern kannst, wie war denn dein erster High?
Also mein erster Joint hat nicht gewirkt.
Okay.
Das weiß ich auf jeden Fall noch. Da hatten wir eine mikroskopisch kleine Menge schlechtes marokkanisches Haschisch irgendwo aufgetrieben. Ja, ein Bekannter von mir hatte das irgendwie angeschleppt und es hat halt einfach nicht gewirkt. Wir haben uns das zu 5 oder zu 6 geteilt. Und mein erstes richtiges High, das dürfte dann in Frankreich auf dem Sprachaustausch gewesen sein. Und das war angenehm. War das
ein cooles High?
Angenehm. Das war cool, ja.
Warst du
da outdoor, haben wir auch Alkohol getrunken, glaube ich.
Warst du outdoor oder indoor?
Outdoor.
Ah, richtig cool.
Ja.
Okay.
Und mit ganz viel fremden Jugendlichen, alle in meinem Alter, aus ganz Europa zusammen quasi in so einer Sprachaustausch.
Und die haben alle auch gekifft?
Ja.
Wow, das ist cool. Ja. Ja, also wenn man da sowas erleben kann, dann muss man auf jeden Fall mitkiffen.
Ja, ich habe das selber damals auch sehr forciert. Ich glaube, ich wollte schon Cannabis konsumieren, bevor ich es das erste Mal gesehen hatte und das erste Mal gerochen und das erste Mal damit zu tun hatte.
Okay.
Also ich hatte darüber gelesen schon, ich wusste, dass es das gibt. Ich hatte schon Alkohol getrunken damals auch als junger Heranwachsender mit 13, 14 Jahren. Und ich wusste damals schon, okay, Hanf so von dem, was du liest her im Internet und was du sonst so dir irgendwie angelesen hast, das passt besser zu dir. Das ist doch eigentlich viel eher dein Ich. Das passt doch viel eher zu dem, wie du dich selber siehst. Und von daher war es sehr naheliegend für mich, dass ich dann das gesucht und gefunden habe.
Cool. Und zweite Frage. Was war dein letzter Munchies? Also Fresh-Flash, also was du gegessen hast, als du high warst.
Traubenmüsli mit ganz viel Trauben drin.
Okay, das hätte ich nicht erwartet. Okay, sehr gesund übrigens.
Ja.
Und dritte Frage. Wenn du mit jemandem smoken könntest, egal mit wem, tot oder am Leben, wer wäre das?
Black the Ripper aus London.
Okay, warum?
Ich finde den Typen ziemlich geil. Wer seine Videos kennt, weiß, was ich meine.
Okay, also kenne ich ihn, aber werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Schau dir mal an. Black the Ripper, Troll Station. Die sind einmal in dieses Riesenrad in London gegangen und haben da in diesen Riesenradkapseln drin gekifft und wurden dann quasi am Ende von den Securities rausbegleitet. Und ja, sehr lustige Videos.
Okay.
Da einfach. Okay. Sehr provokant.
Das musst du mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Was machst du denn am liebsten, wenn du high bist?
Was ich dann am liebsten mache?
Ja. Also wie genießt du am liebsten den High? Also Musik hören, Serien schauen oder lesen?
Reden.
Ja?
Mit netten Menschen, die was zu sagen haben und die auch gerne mal zuhören, vielleicht mal ein paar Minuten lang reden. Das ist tatsächlich, wenn man auf einem schönen High ist, mit das Angenehmste, finde ich.
Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Deswegen, also das ist ganz ehrlich auch der Grund, warum ich den Podcast mache. Ja? Warum wir gerne diesen Podcast machen, weil wir uns einfach austauschen wollen. Ja? Das ist nicht überhaupt, nicht Werbung, nicht Business-Seite, sondern einfach Meinungen zu hören und einfach für uns unser Wissen einfach zu verbessern. Mhm. Und das ist letzte Frage. Welche Emojis würdest du den High in dem Moment jetzt beschreiben?
Jetzt gerade?
Ja.
Naja, so ein ganz normaler Smiley eigentlich.
Okay.
Nichts Spezielles, nichts Dramatisches.
Okay, cool. Also das heißt, du hast Spaß?
Ja.
Sehr cool, freut mich. Und hast du noch letzte Worte für die Zuhörer?
Let's legalize it. Lasst es uns zusammen tun. Gemeinsam sind wir stark.
Okay. Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite.
Cool.
Vielen Dank nochmal. Und hoffentlich wir sehen uns mal wieder.
Ja, würde mich freuen.
Dankeschön.